Domradio Sonntagslicht.
Hier ist wieder eure Portion guter Nachrichten. Wir haben den 24. Sonntag im Jahreskreis. Ich bin Olli Kelch, euer Host für das heutige Sonntagslicht. Der ein oder andere weiß es ja von euch vielleicht schon. Ich befinde mich auf dem Weg zum Diakon. Ich bin jetzt so mehr oder weniger am Bergfest angekommen, denn wir haben Halbzeit. Akolytatbeauftragung erfolgt in der kommenden Woche und dann noch 2 Jahre bis zur Weihe. So Gott, der Bischof und ich das auch wollen. Und eine Frage, die stelle ich jetzt mal nach draußen. Wie oft geht ihr in eine Kirche, Kapelle, Kathedrale? Ich tatsächlich regelmäßig, aber nicht nur, um Gottesdienste zu feiern, sondern auch, wenn die Kirche geöffnet ist, aber sonst kaum einer drin ist. Das ist bei Kathedralen wie dem Kölner Dom jetzt nicht ganz so einfach, aber bei der Kirche vor Ort in der Stadt kann man das durchaus erleben. Ich setze mich dann immer da rein und mache nichts. Ich lasse einfach alles auf mich wirken. Ich genieße die Stille, ich genieße die Atmosphäre, das Flackern der Kerzen. Das gibt mir innere Ruhe vom Alltag. Der ist ja immer recht stressig. Kann ich euch empfehlen, probiert das mal. Und wenn ihr eher auf laute Musik steht, mit der ihr aber auch kirchlich feiern könnt, dann kann ich euch an diesem Wochenende das Gospel-Festival in der Ruhrgebietsstadt Essen empfehlen. Ja, da geht es nämlich seit Freitag schon kräftig rund. Der Gospel-Kirchentag, der wurde am Freitag um 17 Uhr in Essen auf dem Kennedyplatz eröffnet. Mehr als 200 Chöre, 5000 Sänger und garantiert am Ende bis zu 50.000 Besucher. Die werden sich den internationalen Gospel-Kirchentag angeschaut haben. Er ist auch der größte dieser Art. Dieses Festival gibt es tatsächlich nur in der Größe einmal auf der Welt. Da kommen auch die Amerikaner nicht mit. Bis Sonntagabend habt ihr also noch die Möglichkeit, dorthin zu gehen, zum internationalen Gospelkirchentag mitten in der Innenstadt, auf mehreren Plätzen verteilt, natürlich auch auf dem Domplatz, aber auch auf dem Kennedyplatz und in einigen anderen Bereichen der Essener Innenstadt. Ich wünsche euch viel Spaß und ölt vorher schon mal eure Stimme. In vielen Vereinen startet in diesen Tagen die Firmvorbereitung für die Firmung im kommenden Jahr. Firmung, das ist ja eines dieser Sakramente, die irgendwie dazugehören, um die Taufe und die Erstkommunion komplett zu machen. Die Firmung ist ein sogenanntes Initiationssakrament. Schwieriges Wort, leicht übersetzt bedeutet es, dass man mit all diesen drei Sakramenten, also Taufe, Erstkommunion und dann die Firmung, immer weiter in die christliche Glaubensgemeinschaft hineingeführt wird. Die Jugendlichen, die bereiten sich in der Regel so ab 14 Jahren auf die Firmung vor, und zwar in Firmengruppen. Mit anderen Jugendlichen zusammen. In Recklinghausen wollte man jetzt von den Jugendlichen mal wissen, wieso die überhaupt an der Firmung teilnehmen wollen. Ist ja eine berechtigte Frage. Was bedeutet für sie der christliche Glaube und die Firmung? Der Pastoralreferent und Jugendseelsorger Matthias Grammann, der war positiv überrascht von den Antworten.
Ja, also eigentlich ein starkes Bewusstsein dafür, dass das eine Rolle für sie spielte. Man konnte nicht sagen, dass die aus anderen Gründen, die meisten haben, wir haben gefragt, seid ihr freiwillig hier, weil wir auch so die Vermutung hatten, da sitzen manchmal die Eltern hin und es war wirklich ein kleiner, einprozentiger Stellenwert, der gesagt hat, ja, da ist noch was anderes, was mich hier hintreibt. Und dann waren viele, die gesagt haben, Religion oder Glaube spielt für mich eine große, sehr große Rolle, ich halte Kirche für wichtig und so. Das hat mich überrascht. Ich habe schon den Eindruck, dass die da sitzen, auch was wollen, so. Mhm. Das heißt nicht, dass das in den Veranstaltungen immer leicht ist und dass sie so aus sich heraus sprudeln oder so. Haben wir uns auch ganz schön bemüht, die irgendwie in die Aktivität zu bringen und in die Auseinandersetzung. Aber man macht es sich zu einfach, wenn man sagen wollte, die sind da nur, weil es sein muss oder weil Mama das erwartet. Das ist nicht unser Befund aus dem letzten Jahr.
Die Firmenvorbereitung steht an, die Firmungen dann in vielen Vereinen Anfang des kommenden Jahres in Recklinghausen. Zum Beispiel um die Osterzeit rum. Und die Jugendlichen gehen offensichtlich immer noch gerne zur Firmung. Das lässt hoffen. Es gibt ja mehrere Wege, wie ihr hier das Sonntagslicht, also unseren Podcast mit den guten Nachrichten hören könnt. Entweder über eines der zahlreichen Podcast-Portale, natürlich auch über domradio.de. Aber wusstet ihr auch, dass ihr uns auch in der domradio.de-App jederzeit findet? Und Informationen vom Tage schicken wir euch einmal dahin, aber auch in unseren WhatsApp-Kanal. Dort halten wir euch dreimal täglich immer auf dem Laufenden, zum Beispiel morgens mit dem Impuls, mittags mit einer aktuellen Nachricht und abends gibt's dann kompakt 5 Themen des Tages direkt aufs Handy und natürlich auch in die domradio.de App. Wenn ihr eines der beiden Dinge noch nicht habt, aber haben möchtet, installiert sie euch oder abonniert sie. Die Zugangsdaten findet ihr bei uns auf domradio.de/app oder domradio.de/WhatsApp. Kann man sich merken. Ihr habt es doch garantiert auch verfolgt im Laufe dieser Woche. Das TV-Duell zwischen Harris und Trump. Ja, und ihr habt dann garantiert auch mitbekommen, dass Taylor Swift sich direkt nach dem Duell einer Person angeschlossen hat, und zwar der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Ja, und seitdem fragt man sich dann, ob Swift wirklich die Power hat, die Wahl in den USA zu beeinflussen. Ich als Journalist, ich bin ja jetzt zur Neutralität verpflichtet, aber mein Theologe in mir, der sagt mir, ich würde wahrscheinlich auch eher Harris als Trump unterstützen. Und die Theologin Annika Schmitz, die ist auch ein sogenannter Swiftie, also ein Swift-Fan, und sieht einen Swift-Effekt nach der Äußerung von Taylor Swift.
Naja, es gibt durchaus einen sogenannten Swift-Effekt, den Experten beobachten. Das meint zum Beispiel den positiven Einfluss, den sie auf die Wirtschaft hat, immer dort, wo sie Konzerte gibt. Und auch schon bei früheren Wahlen ließ sich beobachten, dass sich nach Swifts Aufruf 10.000 Menschen für Wahlen haben registrieren lassen. Die Homepage mit den Infos zu den Präsidentschaftswahlen, auf die Swift jetzt verwiesen hat, die haben laut US-Medien gleich mehrere 100.000 Menschen aufgerufen.
Ja, und das ging bei Instagram sehr, 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 sehr schnell. Blicken wir aber auch gerne nochmal auf die andere Seite. Gibt es denn überhaupt noch Unterstützer für Donald Trump?
Elon Musk, der sich allerdings jetzt zuletzt auch mit einem sehr sexistischen und übergriffigen Post gegen Swift nicht unbedingt nur Freunde gemacht hat. Und eben auch Kid Rock als Unterstützer von Trump. Ich bezweifle allerdings stark, dass der Musiker auch nur im Ansatz die Reichweite und Prominenz einer Taylor Swift hat. Trump gehen meiner Meinung nach die berühmten Persönlichkeiten aus, die eine hohe Reichweite haben und auch vielleicht ähnliche Zielgruppen bedienen wie Swift.
Ich bin ehrlich, so eine hohe Reichweite wie Taylor Swift hat das Sonntagslicht nicht. Aber egal wie, ich würde Trump auch nicht unterstützen. Habt ihr euch auch schon mal diese Frage gestellt, wie es wäre, wenn Jesus bei euch wohnen würde? Diese Frage hat sich zumindest der evangelische Pfarrer Jonas Göbel gestellt, und zwar in seinen Predigten, und hat auch Jesus und Martin Luther gedanklich in einer WG von heute wohnen lassen. Daraus sind Bücher entstanden, die nennen sich Jesus, die Milch ist alle oder Jesus, Füße runter. Der neueste Band der Buchreihe, der ist jetzt rausgekommen und nennt sich Jesus, der Hund muss raus. Jesus ist in dieser Episode sehr tierlieb und kuschelt mit dem WG-Hund. Hat uns der Pfarrer Göbel erklärt.
Beim Essen früher oder später fragt Jesus, ob der Hund mit an den Tisch darf. Und dann sitzen die da beide nebeneinander und essen ihr jeweiliges Essen. Also die haben sich sehr, sehr lieb. Und ich glaube, unsere Hundetrainerin würde sagen, man muss mehr Grenzen setzen.
Jetzt geht es in dem Buch aber nicht nur um einen Hund und Jesus. Es geht vor allem um die Frage, was Jesus zum aktuellen Rechtsruck in Europa sagen würde. Er würde sich nicht scharf abgrenzen, sondern im Gegenteil. Er würde wohl viel Liebe zeigen.
Das Kapitel heißt dann noch Lovers Gonna Love. Liebende werden lieben und ein Jesus, der versucht mit Liebe auf diesen Hass, die Diskriminierung und die Ausgrenzung zu reagieren. Das finde ich persönlich jetzt in echt super schwierig und weiß gar nicht, wie das so ganz konkret aussehen soll. Aber der Jesus in dem Buch hat kein T-Shirt irgendwie entwickelt mit Fuck AfD, sondern versucht eben mit Liebe all dem zu begegnen.
Noch viel mehr gedankliches Spiel mit Jesus in der heutigen Zeit gibt's natürlich zum Nachlesen in dem Buch Jesus, der Hund muss raus. 16 € kostet das Buch und ist bei Herder erschienen. In jeder gut sortierten Buchhandlung garantiert auch zu bekommen. Hier seid ihr beim Sonntagslicht. Es gibt aber noch einen anderen tollen Podcast und den habt ihr sicherlich im Laufe der Woche auch bei uns im Domradio-Programm immer wieder mal gehört. Zumindest 18 Uhr abends oder aber in der domradio.de App habe ich ja auch schon im Laufe des Podcasts heute Werbung für gemacht. Ich rede von dem Camino-Podcast. Für uns sind nämlich vor Ort Theresa Seiter, Markus Poschlott. Die sind in Santiago. Die kann ich eigentlich nicht bedauern, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin so froh, dass die da sind und ich hier im schönen Köln sitze. Jetzt sind sie aber per, was ist das? Es ist nicht Zoom, es ist irgendwas anderes. Sie sind auf jeden Fall mit mir irgendwie verbunden, digital. Hallo Theresa, hallo Markus.
Hallo, hi Olli.
Also ihr seht nicht braun gebrannt aus. War das Wetter nicht so gut?
Nee, also morgens sind wir immer gestartet mit eher bewölkt und nieselig und mittags ist dann ein bisschen aufgeklärt, aber jetzt nicht so, dass man völlig braun gebrannt zurückkäme.
Ja, also wer jetzt denkt, Spanien automatisch 30 Grad,
nee.
Das ist nächste Woche komischerweise der Fall, da wird es hier nochmal richtig warm, aber ansonsten gleichen wir uns so ein bisschen den deutschen Herbst an.
Mhm. So, jetzt haben wir euch ja eine Woche nach Santiago geschickt. Wie war's?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also wir würden noch eine Woche länger bleiben, erstmal so. Oder zwei grundsätzlich.
Ich frag mal den Chef.
Ja, das Außenstudio von Domradio in Santiago gerne hier zu eröffnen, da wären wir gerne dabei. Ja, es ist natürlich, es war eine volle Woche, es war toll, wir haben super viele Sachen erlebt. Wir haben mit Menschen gesprochen, die hier leben, die hier arbeiten. Wir haben mit Menschen gesprochen, die am Pilgern waren und angekommen sind. Wir haben sie teilweise wirklich sehr frisch auf dem Platz vor der Kathedrale auch empfangen und haben mit denen dann gesprochen, was so ihre Eindrücke waren. Wir haben einen 40. Geburtstag mit Lena gefeiert, die also angekommen ist und 40 wurde an dem Tag. Was für eine tolle Geschichte. Also es war einfach super viel los. Und das Wochenende davor waren wir ja auch schon unterwegs.
Also ich war selber noch nie in Santiago de Compostela. Ihr wart jetzt schon einige Male da. Versucht doch mal uns und all denen, die jetzt hier diesen Podcast hören, zu beschreiben, was ist das für ein Gefühl, wenn man zum ersten Mal auf diesen Platz kommt und dann die Kathedrale sieht?
Ich krieg schon bei der Frage Gänsehaut.
Ja, du, ich auch und ich habe sie gestellt.
Ja, es ist wirklich schwer, das in Worte zu fassen. Also mir ging es bei meinem allerersten Jakobsweg so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin immer schneller geworden, also als ob mich irgendjemand zu diesem Platz hinzieht. Und dann biegt man tatsächlich irgendwann um die Ecke und steht auf diesem Platz, nachdem man, bei mir waren es knapp 800 Kilometer, nachdem ich 800 Kilometer gelaufen bin. Und ich stand da und ich wusste gar nicht, was ich zuerst fühlen soll. Also ich war ergriffen, ich war stolz, ich war ungläubig. Ich war irgendwie traurig, dass es vorbei ist. Ich stand da auch eine Dreiviertelstunde und wollte meinen Rucksack nicht abziehen. Also der war schwer, aber irgendwie dachte ich, nee, ich will nicht, dass diese Pilgerreise zu Ende ist. Und wenn ich den Rucksack hier abziehe, dann ist fertig. Also wirklich beeindruckendes Gefühl. Und das konnte man jetzt auch diese Woche, also haben Markus und ich auch immer wieder beobachtet, dass es den Leuten genauso ging. Also man sieht auch sämtliche Emotionen. Leute, die jubeln, die weinen, die lachen. Alles vertreten.
Das Schöne ist, wenn man hier ankommt, also zumindest wenn man von diesem Hauptweg, dem Camino Frances ankommt, dann läuft man ja die letzten ein, zwei Kilometer durch relativ enge Gassen. Das heißt, man sieht die Kathedrale jetzt auch nicht. Das ist nicht so was, worauf du zuläufst, sondern du siehst nur enge Gassen. Du folgst dem Rucksack, der vor dir läuft, der wird schon wissen, wo lang es geht. Und dann, wie Theresa sagte, dann biegst du irgendwann auf den Platz und dann ist die Kirche, die Kathedrale quasi nochmal um die Ecke links. Das heißt, wenn du auf den Platz läufst, siehst du erstmal nur einen Platz. Drehst du dich um, wirst du erschlagen von dieser großen Kathedrale, weil du ja unmittelbar davor stehst und die letzten Wochen ja unter Umständen auch sehr minimalistisch gelebt und was gesehen hast. Das macht also auch einfach mal physisch, optisch was in dem Moment. Und dann kommen natürlich all diese ganzen Emotionen noch obendrauf.
Jetzt habt ihr ja die ganze Woche aus Santiago berichtet, ihr habt mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen. Ihr wart im Pilgerhaus, also im Pilgrimhaus. Ihr habt mit einem deutschsprachigen Pfarrer euch unterhalten. Ihr habt mit einem Herbergsvater euch getroffen. Ihr habt mit der Seelsorge euch vor Ort auch unterhalten. Was war euer Highlight? Oder gibt es ein Highlight gar nicht bei so einer Geschichte?
Beides. Also es ist schwer, da ein Highlight rauszufischen, weil ich bei jeder Person, die angekommen ist und uns von ihrem Weg berichtet hat, über die Offenheit beeindruckt war und auch, dass wir so die Emotionen so hautnah miterleben konnten. Und dann natürlich die ganzen Leute, die du jetzt gerade angesprochen hast, da ist es einfach super beeindruckend, dass die ihre Freizeit ja meistens, also ihren Urlaub oder in der Rente, dass sie das dafür nutzen, um in Santiago irgendwie was Gutes zu tun, sei das jetzt die Pilgerseelsorge oder was auch immer. Was mir aber tatsächlich besonders im Gedächtnis geblieben ist, das war tatsächlich Lena, die ihren 40. Geburtstag in Santiago gefeiert hat, weil sie total ergriffen war. Also das war, ich habe mich so richtig in ihren Emotionen wiedergefunden beim Ankommen. Das war so schön, das mitzubekommen und auch zu sagen, ich bin jetzt 40, ich schenke mir zu meinem eigenen Geburtstag Zeit für mich. Diese schöne Geste an sich selber oder diese Liebeserklärung an sich selber und das einfach zu machen, das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
Andere Menschen würden mit 40 eine große Party machen.
Ja, ganz genau. Und ja. Die macht sie ja auch zu Hause dann noch. Die Familie wartet ja auch auf sie. Sie hat auch Kinder und alles. Also es ist schon spannend. Und ich fand den Pfarrer Benno auch sehr interessant. Bei dem waren wir gleich am Anfang der Woche und haben auch diesen deutschen Pilgergottesdienst, den es morgens um 8 immer gibt, erlebt. Und das war auch nochmal eine tolle Erfahrung, weil das sich so ein bisschen unterscheidet von dem Gottesdienst, den wir alle kennen. Nämlich sitzen keine Leute in den Bänken, sondern es saßen alle um den Altar drumherum. Ich habe das im letzten Jahr auch erlebt, dass über die Predigt danach noch diskutiert wurde. Also die Predigt war durch und dann hat man sich darüber unterhalten. Also es wurde jetzt nicht brav gewartet und man war nicht still, sondern es war wie eine Art interaktiver Gottesdienst. Und man hat jetzt nicht bloß im Rahmen von Gebeten dran teilgenommen, sondern eben auch laut gesagt, was man gedacht hat. Und das fand ich in einem katholischen Gottesdienst, in einer Kirche in Santiago, hätte ich das jetzt so nicht erwartet. Aber auch der Pfarrer, der Benno, war da dem auch sehr offen und hat eher gesagt, dass er in Anführungsstrichen Probleme hat mit den großen Pilgergottesdiensten in der Kathedrale, wo man ja einfach auch nichts versteht, außer man spricht fließend und schnelles Spanisch. Aber ansonsten bekommt man mit, was da passiert, aber man versteht einfach auch nichts. Und das war fürs Gemüt, ist dieser deutsche Gottesdienst eine ganz, ganz große Empfehlung.
Also wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, würde ich behaupten, man kommt nach Santiago, ist aber irgendwie zu Hause. Man hat eine riesengroße Familie um sich rum. Also es gehört ja auch irgendwie alles dazu. Die Pilgerherberge, die Seelsorge, der Pfarrer, die Menschen, das gemeinsam geschafft haben, das verbindet ja, obwohl man sich gar nicht kennt.
Ja, total. Und auch so diese Vision, die alle gemeinsam haben für irgendwie eine bessere Welt, eine Welt, in der alle aufeinander achten, in der man irgendwie friedlich miteinander umgeht. Ich finde das so schön auf dem Jakobsweg. Es sind so viele Nationen da unterwegs. Und das ist ja alles andere als, wie man das jetzt vielleicht aus den Nachrichten oft gewohnt ist, dass man irgendwie so viel von Krieg hört. Auf dem Jakobsweg funktioniert es einfach, dass man nacheinander guckt. Und es ist irgendwie egal, ob du jetzt aus Amerika, Deutschland oder woher auch immer kommst. Mhm. Es ist egal, was du arbeitest und es ist auch egal, wie alt du bist. Also so das Ganze, alle ziehen an einem Strang.
Es war auch spannend die Woche. Wir waren abends essen und es kam halt so die Push-Benachrichtigung auf dem Handy, irgendwie Migrationsgipfel ist wieder gescheitert und irgendwie so liest man so Sachen und dann guckt man halt nach rechts und links und sieht, dass eigentlich alle Nationen hier am Tisch sitzen und zwei Tische weiter geht's weiter mit den Nächsten und die kommen alle miteinander gut klar. Hier auf dem Weg ist das irgendwie alles kein Thema, inzwischen auch verschiedene Religionen, die sich sogar hier auf den Weg machen. Ja, ich glaube, die Welt kann viel vom Jakobsweg lernen.
Ah, das ist ja schon ein schönes Schlusszitat. Aber eine Frage habe ich noch. Nach dem Urlaub muss man ja wieder arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass Santiago für euch Urlaub gewesen ist, aber fallt ihr jetzt in ein Santiago-Loch, wenn ihr wieder retour kommt?
Ich denke schon. Bei mir war es bis jetzt, das ist jetzt mein drittes Mal in Santiago und es war jedes Mal so, dass ich in so ein kleines Santiago-Loch gefallen bin, wenn ich nach Hause kam. Weil diese Stadt einfach so besonders ist. Markus, du hast die Tage irgendwann mal gesagt, dass auf diesem Platz vor der Kathedrale, dass man da nur positive Energie spürt. Also da ist nichts Negatives. Wir haben noch nie erlebt, dass sich da jemand geprügelt hätte oder irgendwie angeschrien. Und so diese Positivität und den positiven Glauben an die Menschheit, das ist schon was ganz Besonderes, was einem dann zu Hause doch relativ schnell wieder fehlt.
Und es hilft nur eins gegen das Santiago-Loch. Bevor man abreist, überlegt man sich, wann man das nächste Mal wieder hier ist.
Habt ihr eine Antwort auf die Frage? Habt ihr schon einen Termin?
Ja, ich ja. Ich werde dieses Jahr mal im Winter pilgern, also ich werde dieses Jahr nochmal da sein.
Oh.
Theresa, mal gucken.
Ansonsten spätestens im nächsten Jahr. Wir schicken euch dann da einfach wieder hin.
Ja, sehr gerne. Das sehe ich hiermit als Vertragsangebot. Nehme ich gerne an.
Theresa Seiter, Markus Poschlott, Domradio-Kolleginnen und Kollegen waren für uns eine Woche in Santiago. Alles zum Thema Camino findet ihr auf domradio.de/Camino. Bildergalerie, Audios, Videos, Reels. Ach, was es alles heutzutage gibt. Ich sag alles. Danke. Macht's gut. Bon Camino nach Hause.
Bon Camino.
Tschüss. Tschüss. Die Inspiration.
Bruder Josef aus St. Ottilien war in der vergangenen Woche unser Gesprächspartner im Tagesevangelium. Am Freitag, da ging es im Lukas-Evangelium darum, lieber erstmal selber vor der Haustür zu kehren, statt andere anzuschwärzen. Das heißt im Umkehrschluss, keine Missstände mehr anprangern, oder?
Ich denke, die Motive sind entscheidend. Jeder prüfe die Beweggründe, die ihn zum Urteil über den anderen nötigen. Ob dadurch geholfen und aufgebaut werden kann oder ob dadurch Spott, Sarkasmus, die eine Angelegenheit im Grunde immer verschlimmert, zum Vorschein kommt. Ja, ob er selber vielleicht einen Balken eben im Auge hat. Die Motive, aus denen das geschieht, die sind entscheidend.
Erstmal bei sich selber gucken, dann über andere richten. Das war das Domradio Sonntagslicht für diese Woche. In der kommenden Woche gibt's uns natürlich wieder. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Start in die neue Woche. Macht's gut, euer Olli.